Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Wir möchten Ihnen gerne ein Buch vorstellen, welches 2023 in der Satya Sai Vereinigung erschienen ist. Es hat den Titel Die Süße des Göttlichen – Erfahrungen mit Satya Sai Baba, und die Autorin ist Miriam Smith. Marion Smith ist eine zugelassene Psychologin, Sängerin, gelegentlich auch Dichterin. Vor allem aber ist sie eine spirituelle Sucherin. Sie wurde in Teheran im Iran geboren. In ihren frühen Teenagerjahren zog sie nach London, wo sie ihrer Neugier für Naturwissenschaften nachging und einen Bachelorabschluss in Chemie erwarb. Während dieser Zeit entwickelte sich auch ihre natürliche Neigung, verschiedene spirituelle Lehren über die Evolution des Bewusstseins zu erforschen. Diese Nachforschungen bildeten später die Grundlage ihrer weiteren Suche. Heute widmet Marion ihre Arbeit Sri Satya Sai Baba, indem sie hilft, die Herzen und das Leben anderer durch sozialen Dienst und Kunst zu verändern. So wie er ihr Leben mit seiner Gegenwart und seiner unermesslichen Liebe verändert hat. Sie hören heute ein Kapitel aus dem Buch, das den Titel trägt Das erste Interview. Es liest Ulla Gensler. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ganesha Sharana Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam
Der Sog, wieder nach Indien zu fliegen, war stark. Wie bei meiner ersten Reise hatte ich keinerlei Wunschvorstellungen mit Blick auf das, was mich dort erwartete. Und ich dachte mir auch nichts aus, um was ich ihn bitten könnte, wie etwa, dass er mir helfen möge, entweder auf der spirituellen Ebene oder in der materiellen Welt Fortschritte zu machen. Ich sehnte mich überhaupt nicht nach einem Geschenk von ihm, weder nach einem der beliebten Ringe, noch nach einer Armbanduhr, die er materialisierte. Und obgleich ich einem Devotee gegenüber geäußert hatte, ich hätte das Verlangen, einen Geschmack von Gott zu bekommen, war der Wunsch dieses Augenblicks nicht in meinem Bewusstsein haften geblieben. Und als ich wieder nach Indien flog, war die Erinnerung daran völlig verblasst. Zu seiner Wohnstätte zu pilgern war die Regel, und viele fuhren trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen dorthin, manche sogar mehrmals im Jahr. Es gibt unglaubliche Geschichten über die Art und Weise, wie er es für Leute, die gerne seinen Darshan erhalten wollten, sich den Flug aber nicht leisten konnten, arrangierte. Durch unbekannte beziehungsweise unerwartete Quellen zu dem benötigten Geld zu kommen. Ich dachte auch nicht einmal darüber nach, wovon ich leben sollte, wenn ich nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Indien zurückkehren würde. Anscheinend wurde ich von einer so mächtigen Anziehungskraft hingezogen, dass ich selbst nur sehr wenig zu tun brauchte. Wie ich erst im Nachhinein begriff, hatte er bereits für alles, was wirklich nötig war, Vorkehrungen getroffen. Ich flog nicht mit der Gruppe von San Francisco aus, sondern reiste allein nach Puttaparthi. Am 4. Oktober 1996 kam ich an und traf mich dort erst mit der Gruppe. In den verschiedenen Ländern bildeten die Devotees, die sich auf die Pilgerreise begaben, oft Gruppen. Denn Gruppen hatten eine größere Chance, ein Interview zu erhalten als Einzelne. Sai Baba ermutigte zu Gruppenarbeit, die die Zusammenarbeit und Harmonie zwischen den Mitgliedern fördert. Jede Gruppe wählte für sich ein Halstuch mit einem bestimmten farbigen Muster. Und im Falle, dass Baba einen von ihnen zum Interview rufen sollte, würden die übrigen Gruppenmitglieder sich anschließen. Diese Gruppen waren unterschiedlich groß. Sie konnten aus so wenigen wie 3, aber auch aus 35 Personen bestehen. Einige wunderten sich, wie es möglich war, dass so viele Menschen in einen so winzigen Interviewraum hineinpassten. Es kam vor, dass Baba einige Gruppenmitglieder wieder in die Halle zurückschickte. Dafür gab es keine Erklärung, aber immer einen Grund. Unsere San Francisco-Gruppe bestand aus 7 Personen, einschließlich einer Iranerin mit deren Ehemann. Die ersten Tage verbrachte ich damit, mehr über die Dinge zu erfahren, die im Ashram abliefen, und mir Wundergeschichten anzuhören, die Devotees aus verschiedenen Teilen der Welt erlebt hatten. Allmählich wurde die Sehnsucht, ein Interview zu bekommen, größer. Unter den älteren, erfahrenen Devotees gab es die Redensart, man solle den Blick nach innen anstreben. Nicht das Interview, aber ich wollte beides. Ich fühlte mich von einem ganz tief sitzenden Wissen geführt, dass ich wegen etwas Bestimmtem hergekommen sei. Doch wann würde es geschehen? Ich stand um 3 Uhr auf und brauchte ungefähr 2 Stunden, um mich für den Darshan vorzubereiten. Die Vorbereitungen bestanden darin, dass ich mich wusch, mir ein Frühstück zubereitete. Ich aß nur selten außerhalb. Meinen Sari anlegte, was ich immer noch nicht so richtig beherrschte, zum Beispiel aus dieser langen Stoffbahn vorne die ausreichende Anzahl von Falten zu legen, und ein paar Minuten im stillen Gebet verbrachte. Dann setzte ich mich in die lange Warteschlange und nach einiger Wartezeit durfte ich endlich in der Halle Platz nehmen. Im Lauf der Tage gab ich langsam die Hoffnung auf, dass es eine Gelegenheit geben würde, in irgendeiner Weise mit ihm zu interagieren. Und ich stand nicht mehr so früh am Morgen auf, um mich in die Warteschlange für den Morgendarshan einzureihen. Am Samstag, den 12. Oktober, kam ich erst sehr spät zum Darshan. Die Halle war gepackt voll. Und so fand ich nur ganz hinten noch einen Platz. Der Darshan war schon fast vorbei und Baba stand auf der Männerseite, der letzten Station seines täglichen Rundgangs. Wieder ein Darshan, fast vorüber, ohne Kontakt zu ihm und ohne auch nur ein kleines Zeichen des Wiedererkennens. Ich begann still zu weinen. Um meine Tränen vor den Frauen um mich herum zu verbergen, senkte ich den Kopf, band das Halstuch los und trocknete damit mein Gesicht ab. Als ich wieder aufblickte, sah ich einen der Männer aus unserer Gruppe mit dem San Francisco-Halstuch aufstehen und zur Veranda gehen. Ich sah genauer hin und mich traf fast der Schlag, als ich sah, dass alle Mitglieder unserer Gruppe bereits auf der Veranda saßen. Nur ich fehlte noch. Ich eilte in Richtung Veranda. Die Sevadals ermahnten mich besorgt, mein Halstuch umzubinden und mein Kleid glatt zu streichen. Physische Nähe zum Avatar war etwas sehr Besonderes. Und die Sevadals achteten streng darauf, dass sich die Besucher diszipliniert verhielten und anständig gekleidet waren. Baba war noch dabei, seine Runde zu Ende zu bringen. Bevor er zur Veranda kam, sprach er noch mit einigen und nahm Briefe von Devotees entgegen, die in der Regel Bitten, Fragen oder Einladungen enthielten. So, wie er es jeden Tag tat. Das Protokoll für die Minuten, die man auf der Veranda verbrachte, bevor man den Interviewraum betreten durfte, war folgendes. Die männlichen Mitglieder der Gruppe saßen in einer Reihe vor dem Eingang zum Interviewraum und die Frauen den Männern gegenüber. Zwischen beiden Reihen wurde genug Platz gelassen, damit Baba auf dem Weg in den Interviewraum hindurchgehen konnte. Die Atmosphäre war von freudiger Erwartung aufgeladen, mit Baba sprechen zu können. Und wir warteten schweigend. Das Stimmungsbild hatte etwas Himmlisches. Unter uns der glitzernde, weiße Marmorboden. Von oben das gleißende Licht der riesigen Kronleuchter. Vor uns der Anblick der großen Menschenmenge, die uns beobachtete und in uns die Vorfreude darauf, mit ihm sprechen zu dürfen. Er kam mit langsamen Schritten auf die Veranda zu, in der Hand die Briefe der Devotees und schaute uns an. Während er näher kam, spürte ich, dass mich ein Gefühl der ehrfürchtigen Scheu erfüllte, welches von der Majestät seiner Präsenz herrührte. Sein Gang war wie der eines Löwen, langsam und ruhig und machtvoll. Ein ungewöhnlicher Glanz ging von ihm aus, der aus seinem Inneren kam und der machte, dass seine ganze Erscheinung mit dem orangefarbenen Gewand, seiner braunen Haut und seinem tiefschwarzen Haar hell leuchtete. Das nahm ich dann noch intensiver wahr, als ich im Zimmer näher bei ihm war. Die anderen Menschen wirkten im Vergleich zu seinem Leuchten eher stumpf, egal wie attraktiv, gut gekleidet oder mit Edelsteinen geschmückt sie waren. Er machte eine kurze Bemerkung in Richtung der indischen Männer, die auf der Veranda saßen. Die Iranerin hatte schon mehrere Interviews gehabt und fühlte sich in seiner Gegenwart ganz entspannt. Ich hatte gehört, dass Baba den Iranern, die zu Besuch kamen, besondere Aufmerksamkeit schenkte und dass er sie gern hatte. Er wandte sich an die Iranerin und bemerkte, wie nebenbei erster Ehemann gegangen und ging hinein. Sie schien verstanden zu haben, was seine Worte bedeuteten und wurde nachdenklich. Höhere Wesen vergeuden keine Zeit mit überflüssigem Reden, sie gehen mit Zeit und anderen Ressourcen sparsam um. Später beobachtete ich, dass seine Kommentare, Vorhersagen und so weiter meist kurz und treffend waren. Er hielt uns die Tür offen, während wir eintraten. Unter den Devotees gab es allgemein die Aussage, dass er in den Interviews wie eine Mutter und wie ein warmherziger Gastgeber war. Anders, als er vielleicht während des Darshans gewirkt haben mochte. Dies entsprang dem Eindruck von seiner doppelten Natur, als weibliche Shakti und männlicher Shiva. Als ich an ihm vorbeiging, traf es mich schlagartig. Von welch faszinierender, transzendenter Schönheit er war. Und ich sagte spontan und leise, du bist so wunderschön. Chita chora navanita chora gopa Chita chora Yashoda keba Navanita chora Gopa Chita chora Yashoda keba Navanita Der kleine Interviewraum war durch zwei alte, blaue, von Vorhängen verdeckte Holztüren von einem dahinterliegenden Zimmer abgeteilt. Der Raum war sehr schlicht eingerichtet. Reichlich vorhanden waren die Farben Rot und Purpur. Der Sitz seines Sessels, das Polster zu Füßen seines Sessels, das Blumendekor auf dem strohgeflochtenen Korb, der die Päckchen des von ihm gesegneten Vibhuti enthielt, die er zum Verteilen bestimmt hatte, alles war entweder purpurfarben oder rot. Rot wird mit Shiva assoziiert. Auf der Fensterbank stand eine kleine Bronzefigur von Nataraj, dem tanzenden Shiva. Darüber hing eine schlichte Wanduhr. Wir saßen auf dem nackten Marmorfußboden, die Frauen zu seiner Linken, die Männer zu seiner Rechten. Als alle Platz genommen hatte, schloss er die Türen, verriegelte sie und knipste den Ventilator an, der an der Zimmerdecke hing. Mich durchfuhr der Gedanke, oh nein, ich werde mich erkälten, wie es mir oft passierte, wenn ich unter einem Ventilator saß. In dem Augenblick, in dem mir dieser Gedanke kam, knipste er den Ventilator wieder aus. Ich fragte mich, ob er etwa meinen Gedanken gelesen hatte. Er stand neben seinem Sessel, der in der Ecke in der Nähe des Fensters stand, und begann, seine Hände kreisen zu lassen, um Vibhuti zu materialisieren. Es gehörte zum typischen Ablauf, dass er zu Beginn des Interviews das materialisierte Vibhuti nur an die Frauen verteilte. Ich saß seinem Sessel, neben dem er stand, am nächsten. Und da ich klein bin, konnte ich in dem Moment, als er seine Hand kreisen ließ, seine Handfläche von unten ganz genau sehen. Ich konnte eine Flüssigkeit erkennen, die sich in Form eines Wirbels auf seiner Handfläche bildete. Sie tropfte nicht herunter und verwandelte sich schnell in weißes, sandiges, festes Vibhuti, das er mit einer raschen Handbewegung auffing und an die Frauen verteilte. Instinktiv aß ich die kleine Portion, die er mir in die Hand rieseln ließ. Er kommentierte es mit den Worten, "Iss, gutes Mädchen." Dann nahm er auf dem mit rotem Samt bezogenen Sessel Platz. Bei diesem Interview waren auch einige Inder und Italiener dabei, die er dafür ausgesucht hatte. Baba wirkte sehr entspannt und anmutig. Die Iranerin hatte mehrere Rollen von großformatigen Baba-Poster mitgebracht, die er signieren sollte. Während Baba das zweite Poster signierte, machte ich fast im Beschwerdeton die Bemerkung, das wird wohl eine ganze Weile dauern. Die kurze Zeit, die wir mit ihm verbringen durften, war äußerst kostbar und ich musste einfach zum Ausdruck bringen, was ich empfand. Baba hielt eine Sekunde lang inne, legte den Kugelschreiber weg und nahm das Gespräch mit der Gruppe wieder auf. Die Frau war möglicherweise ärgerlich, aber sie erwähnte niemals, dass ich sie dabei unterbrochen hatte, eine der von den Devotees begehrtesten Unterschriften zu erhalten. Er begann damit, jedem Einzelnen in der Gruppe Fragen zu stellen, deren Antworten er bereits wusste, was jeden sich entspannen ließ. Es handelte sich um Fragen, die das Eis brechen und oft zu einer Lehre, einer Vorhersage oder zur Offenbarung seiner Allwissenheit führten. Eine seiner bekannten Fragen, die er im Interviewraum oft stellte, war, was wünschst du dir? Diese Frage erinnert an spirituelle Geschichten aus alten Zeiten, wenn es geschah, dass einem spirituellen Aspiranten, der in der Einsamkeit lebte und jahrelang Askese geübt hatte, auf einmal ein Geist erschien und ihn fragte, was wünschst du dir? Vielleicht waren wir alle, die in diesem Raum saßen, in früheren Leben auf der spirituellen Suche gewesen und dies war der Moment, auf den wir äonenlang gewartet hatten.
Thank you. మీ బంగారు శరీరం singing, knocking your door. I feel lost once again, so I'm searching your hand. Oh Lord, open your door. Oh Lord, open your door. Oh Lord, I just need where I will be breathing your love, breathing your light. Come, prema sai. Come, prema sai. I'm here alone. Come, take me home, where I will be breathing your love, breathing your light. Come, prema sai. Come, prema sai. Don't leave me alone.
Er machte zum Leben eines jeden von uns kurze Bemerkungen. Der einen beschrieb er, wie es um ihre Kinder stand. Dem anderen sagte er etwas über sein Geschäft. Und andere fragte er, wo ist dein Ehemann bzw. deine Ehefrau? Einen Mann, der in einer langjährigen Beziehung lebte, fragte er, wo ist die Ehefrau? Worauf der Mann antwortete, er sei nicht verheiratet. Baba hob seinen Zeigefinger und stellte richtig. Nein, er hat eine Frau. Womit er andeutete, dass der Mann eine feste Beziehung hat. Der Mann lächelte und senkte den Kopf. Zuletzt wandte er sich mir zu und fragte mich, wo ist der Ehemann? Dies war das erste Mal, dass er mich ansah. Wie es ist, in seine Augen zu schauen, könnte ich am besten so umschreiben. Es ist, als blicke man in die Unendlichkeit, in eine unvorstellbare Tiefe, die einen bezaubert. Ich antwortete einfach, kein Ehemann. Dann sagte ich spontan, ohne dass er mich gefragt hätte, was ich mir wünschte, Baba, ich möchte mit meinem inneren Atman in Berührung kommen, wobei ich auf meine Brust deutete. Dieses Sanskritwort hatte ich erst kürzlich gelernt. Es war das Äquivalent zu dem Konzept des Selbst, das ich im System des vierten Weges studiert hatte. Er machte ein Wortspiel aus der Art, wie ich Atman aussprach, nämlich wie Asthma. Die korrekte Aussprache ist Atma. Dann schaute er mir direkt in die Augen, ziemlich ernst, aber sanft. Und während er mich im Blick behielt, sprach er einen Satz in einer mir unbekannten Sprache. Die Sprache schien nicht Telugu zu sein, seine Muttersprache. Ich erinnere mich nur daran, dass der Satz mit einem Wort begann, das wie Mama klang und mit Atma endete. Ohne den Blick von mir abzuwenden, wiederholte er ihn zum zweiten Mal. Verwundert schaute ich ihn an und blickte mich dann im Raum um, ob vielleicht einer der älteren Devotees seine Worte verstand. Denn ich war ja zum ersten Mal hier bei ihm. Die Gruppe schien erstarrt und verstummt zu sein. Baba wiederholte den Satz zum dritten Mal. Nach ein paar Sekunden sagte er liebevoll, ich werde segnen. In einem Augenblick der Stille, die eingetreten war, nachdem er mit anderen gesprochen hatte, fragte ich wieder spontan, Baba, wann werde ich heiraten? Baba sagte ganz ruhig, du wirst in einem Jahr heiraten. Das Gefühl, das sich sofort einstellte, war, dass ich ihm nicht glaubte. Ich fragte, wirst du den Mann aussuchen? Er bedeutete mir, dass er einverstanden war, indem er auf die indische Art nickte. Er wiegte den Kopf hin und her. Die Nähe zu Mutter Sai brachte Identifizierungen zutage, Wünsche, die man frei von Schuldgefühl oder Scham äußern konnte. Im Nachhinein war ich recht erstaunt über meine Frage. Es war, als ob jemand mir auf den Kopf geklopft hätte, damit ich sie stelle. Normalerweise wäre es mir peinlich, vor anderen etwas so Persönliches auszusprechen und erst recht vor Baba, so als ob er ein Wahrsager wäre. Später sollte sich herausstellen, was für eine Bedeutung diese Frage hatte. Vielleicht hatte mir tatsächlich jemand auf den Kopf geklopft. Dann erhob sich Baba und bat die kleine Gruppe Italiener zu einem privaten Gespräch in den hinteren Raum. Er öffnete den Vorhang, der die beiden Zimmer teilte, und wartete, bis sie alle durch die alten blauen Türen hineingegangen waren. Ich hielt den Kopf gesenkt, während ich die Demut dieses hohen Wesens bewunderte, das geduldig den Vorhang aufhielt, damit andere hindurchgehen konnten. Als ich wieder aufsah, merkte ich, dass Baba mich ansah und wunderschön lächelte, während er den Vorhang aufhielt. Ich lächelte zurück. Unser beider Lächeln schien eine ganze Weile anzuhalten. Dieser Augenblick prägte meinem Herzen eine bleibende Erinnerung von einer schönen, stillen Kommunikation mit dem Avatar ein, die ich liebe und ehre. Mir dämmerte, dass die Person, die wir im Interviewraum erlebten, nur ein Bruchteil dessen war, was sie in Wirklichkeit ist. Nur aus Liebe interagierte er mit uns und bekundete sein Interesse an unserem Leben. Er hatte ja erklärt, dass wir ihn niemals verstehen könnten, und mir wurde bewusst, dass es wahr ist. Während die andere Gruppe in dem hinteren Zimmer war, hob ich sein samtenes, purpurfarbenes Fußpolster auf und hielt es an meine Brust. Augenblicklich verspürte ich Ruhe und Leichtigkeit. Nun wollte ein großer Anteil meiner Persönlichkeit verstandesmäßig argumentieren, dies sei nur eine Assoziation, die mein Hirn entstehen ließ, weil es sein Fußpolster war. Doch was ich empfand und erlebte, war unmissverständlich. Eine Innerin, Einer von jenen, die zum Interview gerufen worden waren, fand es unerhört, dass ich sein Fußpolster an mich genommen hatte. In ihren Augen eine Respektlosigkeit gegenüber dem Avatar. Und so legte ich es wieder an seinen Platz. Ich schaute zu den Türen, die die beiden Zimmer voneinander trennten. Und durch den schmalen Spalt zwischen ihnen konnte ich Baba sehen, der auf seinem, unserem Raum zugekehrten Stuhl saß. Ein flüchtiger Anblick Gottes durch eine Pforte. Ich genoss es, ihn dabei zu beobachten, wie er gestikulierte. Und wieder nahm ich das Leuchten wahr, das von ihm ausging, und die Farbe seines Haars, seiner Haut und seines Gewands intensivierte. Die italienische Gruppe kam heraus und sagte: »San Francisco geht hinein.« Während wir uns aufmachten, in den hinteren Raum zu gehen, saß er schweigend auf seinem Sessel. Dann kam er herein und wir setzten uns um ihn herum. Das Zimmer war unmöbliert. Er sprach mit den anderen über deren persönliches Leben und beantwortete Fragen. Eine Afroamerikanerin aus unserer Gruppe hatte Fotos von ihren Kindern mitgebracht und ließ sie von Baba segnen. Bei dieser kurzen Zusammenkunft hatte ich keine Interaktion mit Baba, außer dass ich in einem Moment kurz auflachte, weil ein Gruppenmitglied auf eine übertrieben blumige Weise mit Baba sprach, die sonst nicht ihre Art war. Er wandte mir sein Gesicht zu und schaute mich mit einem Augenzwinkern und verhaltenem Lächeln an. Ich legte meine Hände anbetend zusammen, um ihm die Ehre zu erweisen, und lächelte.
Soft and light, and your smile looks like from a child. Of every destiny you are the voice, but close to you is
is my only choice. Oh, Sahira, Sahira, Ram, Sahira, 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 Ram.
Das Interview war vorbei und wir verließen das Zimmer. Er stand draußen vor dem Eingang und wartete, dass wir herauskämen. Ich flüsterte, danke. Und er nickte zur Antwort. In mir regte sich der Wunsch, er möge mir das weiße Taschentuch geben, das er in seiner Hand hielt. In dem Augenblick, als ich das dachte, warf er es einem Studenten hin, der auf der Veranda saß. Wie ich bald erfahren sollte, hatte er mich bereits mit dem seltensten Geschenk beschenkt. Die Botschaft war, dass ich keine materiellen Dinge, wie etwa ein armseliges Taschentuch, begehren sollte, auch wenn es sein Taschentuch war. Die melodischen Morgenbatschens begannen, erfüllten die Halle mit ihrem Klang und vertieften unsere glückliche Stimmung, während wir die Halle verließen. Wir versammelten uns am Ashram-Tor, alle ganz erhoben und von seiner Energie aufgeladen. Wir verabredeten uns später am Tag im Ganesha-Garten, einem kleinen hübschen Garten innerhalb des Ashrams, zu treffen, um das Interview noch einmal Revue passieren zu lassen. Jeder hatte vielleicht Teile des Interviews anders gehört oder anders in Erinnerung als andere oder etwas nicht mitbekommen. Was diese unterschiedlichen Wahrnehmungen betrifft, so habe ich Berichte von Devotees gelesen, die Baba in ihrer Muttersprache reden hörten, während Anwesende diese Sprache nicht beherrschten, ihn definitiv Englisch sprechen hörten. Eine Besucherin aus dem Iran erzählte mir, Baba habe in einem Interview fließend Farsi gesprochen und sogar in dem Dialekt ihrer Gegend im Süden Irans. Ich wohnte innerhalb des Ashrams in einem der mehrstöckigen Gebäude, die den Devotees und Besuchern zur Verfügung stehen. Mit dem Anwachsen der Besucherzahlen erstreckte sich die Errichtung dieser Gebäude über einen längeren Zeitraum. Ich teilte das Zimmer im Südblock mit einer älteren Inderin. Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass die Kosten für Essen und Wohnen im Ashram extrem niedrig sind, ebenso wie die Preise in den kleinen Supermärkten dort. Sai Baba hat andere niemals um Geld gebeten. Er hat ausschließlich gegeben und nicht genommen. Wie er sagte, Liebe gibt und vergibt, Ego nimmt und vergisst. Nach unserem Treffen am Ashram-Tor machte ich mich auf den Weg zu meinem Zimmer. Unterwegs spürte ich einen ungewöhnlichen süßen Geschmack, der sich in meinem Mund auszubreiten begann. Ich vermutete, die heilige Asche, die er materialisiert hatte, habe einen süßen Nachgeschmack hinterlassen. Ich erzählte meiner Zimmergenossin freudig von unserem Interview und seinen Höhepunkten und auch von dem süßen Geschmack in meinem Mund und dass ich mich fragte, was das sei. Sie sagte ganz gelassen und sicher, durch seine Worte gab er dir Amrit, Shivas Nektar. Es wird eine lange Zeit andauern. Ihre einfache, mir rätselhafte Erklärung und die Art und Weise, wie sie sie mir gab, erwies sich als wunderbar stimmig. Meine Kenntnisse von der indischen Mythologie und Spiritualität, wie auch mein Interesse daran, waren minimal. Ich hatte etwas über Amrit gelesen, was als Nektar der Unsterblichkeit beschrieben wird, wusste aber auch nicht viel über die Attribute Shivas oder dass Amrit mit ihm assoziiert wird. Dieser Umstand war mein Glück, denn so durfte sich diese Erfahrung ohne Selbstbestätigung, ohne assoziatives Denken und ohne Berechnung entfalten. Zu diesem Zeitpunkt war es mir noch nicht bewusst geworden, dass ich ein Jahr zuvor einer Devotee gegenüber die Bemerkung gemacht hatte, ich würde Baba, falls ich ihn sehen sollte, um den Geschmack Gottes bitten. Und im Interviewzimmer hatte ich gesagt, ich wünsche mir den Kontakt zu meinem Atman. Gott, das höchste Selbst, der Atman. Alle diese Begriffe verweisen auf die allumfassende Essenz der Wahrheit und Wirklichkeit. Ich wurde neugierig und wollte den Geschmack auf seine Beständigkeit testen. Ich gurgelte mehrmals mit einem kräftigen, bitteren Mundwasser, trank zusammen mit meiner indischen Zimmergenossin in einem Café außerhalb des Ashrams mehrere Tassen starken Kaffee. Nicht gerade mein Lieblingsgetränk, doch der Geschmack blieb. Am Nachmittag versammelte sich die Gruppe vor dem Darshan im Ganesha-Garten, um ihre Aufzeichnungen zu vergleichen. Ich forschte bei den Frauen nach, was für Erfahrungen sie mit dem Geschmack des Vibhuti gemacht hatten. Und jede beschrieb ihn anders. Die eine sagte, es habe salzig geschmeckt. Für die andere schmeckte es nach Milch. Und eine weitere sagte, es habe überhaupt keinen Geschmack gehabt. Keine von ihnen beschrieb den Geschmack als süß. Danach gingen wir zum Nachmittagsdarshan. Die schöne Musik erklang und verkündete, dass er in die Halle eingetreten war. Als ich ihn hereinkommen sah, floss der süße Geschmack in Strömen meine Kehle hinunter und versetzte mich in einen ekstatischen Zustand. Jetzt wusste ich es. Der Geschmack hatte mit ihm zu tun, nicht mit der heiligen Asche. Ich hörte auf, ihn weiter zu untersuchen, mir zu überlegen, was ich als nächstes tun solle oder ob ich versuchen solle, ein weiteres Interview zu bekommen, um ihn wegen dieses süßen Geschmacks zu befragen. Ich nahm seine Anwesenheit einfach bewusst wahr und auch die Ekstase, die er in mir bewirkte. Ich wollte gern herausfinden, an welcher Stelle meines Körpers dieser himmlisch süße Geschmack entsprang. Eine solch starke physische Empfindung musste ja von irgendwoher in meinem Körper kommen. Ich nahm an, ihre Quelle seien meine oberen Backenzähne, denn an dieser Stelle hatte ich den Geschmack zuerst wahrgenommen. Am nächsten Tag wurde mir klar, dass der Geschmack nicht aus meinen Zähnen kam, sondern vom Scheitelpunkt meines Kopfes. Ich konnte seinen Weg verfolgen, als mein Kopf in der Nacht auf dem Kopfkissen ruhte. Die Geschmacksempfindung wurde durch einen leichten Druck auf den Scheitel ausgelöst. Ich erinnere mich daran, die Hypothese gelesen zu haben, der Sitz des Bewusstseins sei die Zirbeldrüse, die in der Mitte des Gehirns eingebettet ist. Mit einigen älteren Devotees, Indern und Menschen aus dem Westen, die ich im Ashram kennengelernt hatte, sprach ich über meine Amrit-Erfahrung. Keiner hatte je eine solche Erfahrung gemacht und kannte auch niemanden, der dieses Geschenk von Baba erhalten hätte. Gott ist die Süße selbst. Fragt man euch nach dem Geschmack von Zucker, antwortet ihr, er sei süß. Den Geschmack kann man nur erfahren, nicht beschreiben. In ähnlicher Weise ist die Süße Gottes nur jenen bekannt, die sie geschmeckt haben. Ebenso wie Süße keine Form hat, so hat auch Gott keine Form. Das Amrit floss bei jedem Darshan, wurde stärker, wenn Baba in den Tempel hereinkam, und schwächer, wenn ich die Darshan-Halle verließ. Während meines ganzen Aufenthalts empfand ich eine nie zuvor gekannte Freude und Glückseligkeit. Diese außergewöhnlichen Ereignisse hatten mich in einen erhöhten Zustand versetzt. Ich war glücklich, strahlend, schwebend. Das treffendste Sanskrit-Wort, mit welchem man meinen Zustand beschreiben konnte, ist Samadhi. Völliges Aufgehen in einer höheren Wirklichkeit. Es war die Zeit des Dasara-Festes und des Lichterfestes Diwali. Wie jedes Jahr um diese Zeit gab es Feiern und Prozessionen. Dasara oder Dussehra, auch als Vijayadashami bekannt, ist ein großes hinduistisches Fest, das am 10. Tag des Ashwan-Monats begangen wird. Das Fest erinnert an den Sieg des Guten über das Böse. In Nordindien feiert man den Sieg Ramas über den bösen Ravana und im Süden Durgas Sieg über den Dämonen in Büffelgestalt. Die vorangehenden 9 Tage werden Navaratri genannt, was 9 Nächte bedeutet, ein Fest, das der Göttin Durga geweiht ist. Jede der 9 Nächte wird damit zugebracht, Durga in ihren verschiedenen Gestalten anzubeten. Am 1. Tag von Navaratri wird die Göttin Durga durch das Ritual Gatastapana angerufen. Wie ich später herausfand, war der 12. Oktober jenes Jahres der 1. Tag von Navaratri und der Tag, an dem sich das Amrit in mir zu bilden begann. Der Meister aller Meister hatte den richtigen Zeitpunkt gewählt, mich seiner Gnade teilhaftig werden zu lassen. Am 10. November folgte auf die Dasara-Feiern das Fest des Lichtes, Diwali. Die Straßen von Puttaparthi waren voll von Menschen, die feierten, Prozessionen abhielten und Feuerwerk veranstalteten. Obgleich ich eine einsame Reisende war, fühlte ich mich zu Hause. Ich war in meinem wahren Zuhause, wo meine Mutter wohnte, und empfand vollkommene Erfüllung. Die Heiterkeit und die festliche Stimmung der äußeren Umgebung waren Widerspiegelungen meiner innerlichen festlichen Stimmung und intensivierten meine ohnehin gesteigerte Freude. Bei der Heimkehr trug ich ein unvergängliches Geschenk bei mir, den Nektar der Unsterblichkeit, Amrit.
Shivaya Shivaya Namo Om Namah Shivaya Shivaya Namo Om Namah Shivaya Shivaya Namo Om Namah Shivaya Shivaya Namo Hara Hara Mahadeva Shiva Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Dhamma, 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 Dhamma Rupa Je. Dimmi Takka, Mridanga Baje. Dhamma, 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 Dhamma.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der erste Teil der Lesung aus dem Buch Die Süße des Göttlichen, Erfahrungen mit Satya Sai Baba, für heute beendet. Die Autorin des Buchs ist Miriam Smith. Und gelesen hat diesen ersten Teil mit dem Titel Das erste Interview Ulla Gensler. Wenn Sie das Buch im Ganzen lesen möchten, dann wenden Sie sich bitte an das Buchzentrum der Satya Sai Vereinigung. Dort können Sie das Buch unter der Artikelnummer 1118, Preis von 10 Euro, bestellen. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute von Ihnen Ihre Evelyn Seliger.
Shivaya Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om. Dhamma 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 Rupa Je. Dimmi Takka Dimmi Takka Mridanga.